Ich sitze hier gerade zusammen mit einer Sozialpsychologin, Maria Christina Nimmerfroh, und sie hat eine besondere Sache gemacht. Sie war nämlich bei der letzten Generation dabei, hat sich die ganze Sache mal von innen angeguckt, um herauszufinden, ja, wie das so eben von innen her aussieht, was man vielleicht für Einblicke bekommen kann, die von außen nicht kriegt. Und ich glaube, ich mache jetzt keine langen Vorreden, sondern frag dich gleich mal. Erzähl uns mal eine Kleinigkeit dazu.
Also zum einen ist es so, dass die letzte Generation innen doch anders aussieht als von außen. Ja? Also man denkt ja so, das ist eine Graswurzelbewegung von jungen Leuten, die sich irgendwie spontan oder weniger spontan zu Straßenblockaden zusammenfinden. Und dann sieht man gar nicht, was da für eine riesige Organisation und für eine jahrelange Planung da auch schon dahinter ist. Das Ganze ist quasi das Ergebnis einer weltweiten Experimentierphase mit Blockaden und Aufmerksamkeitsaktionen. Und was wir jetzt erleben, ist das Ergebnis davon, was gut läuft, was in den Medien gut rüberkommt, was man mit einer bestimmten Anzahl von Leuten machen kann. Das ist also wie so ein kleiner Konzern organisiert, auch global aufgestellt, und wir erleben eben die Aktivitäten der deutschen Sektion.
Okay, ich glaube, damit haben wir das hier schon mal genug angeteasert, worum es hier so geht. Ich würde sagen, jetzt erzähl doch mal vielleicht zwei, drei Kleinigkeiten über dich selber. Mir wird immer gesagt, ach, meine Gäste, die sind immer so spontan hier und steigen direkt ein, dürfen nie was zu sich sagen. Also nachdem du jetzt angeteasert hast, sag doch vielleicht zwei, drei Worte zu dir und dann vielleicht auch, wie du eigentlich dazu gekommen bist, sowas zu machen.
Also ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg und forsche seit sehr, sehr vielen Jahren zu Non-Profit-Organisationen und ihre Wirkung in der Gesellschaft. Also alles das, was eigentlich kein Geld bringt, von Parteien, Gewerkschaften, Kirchen, sozialen Organisationen und natürlich seit einigen Jahren verstärkt im Bereich der Social Movements. Ja? Also was ist mit Fridays for Future, mit ATTAC und ähnlichen Organisationen. Und mich interessiert einfach, wie die arbeiten, vor allem auch, wie die ihre Leute binden, weil die gehen ja da freiwillig hin, da verdient keiner oder so gut wie keiner gutes Geld. Und im Ergebnis, was hat das für eine Wirkung in die Gesellschaft rein und vor allem auch auf die Politik. Und da bin ich natürlich im letzten Jahr ganz zwangsläufig auf die letzte Generation gestoßen, habe mir das erstmal in den Medien angeguckt und dann gesagt, okay, ich erfahre zu wenig über die, ich muss mich viel, viel näher damit beschäftigen und da tatsächlich in die Organisation reingehen.
Okay, und wie hast du das eigentlich gemacht? Hast du einfach angerufen und gesagt, hier, ich würde gerne bei euch mitmachen, oder hast du sogar reinen Wein eingeschenkt und hast gesagt, hier, eigentlich bin ich ja Sozialpsychologin, will mal sehen, wie ihr so tickt. Wie hast du das gemacht?
Also ich muss zugeben, ich habe ein bisschen geschummelt. Also in der Psychologie gibt es dafür einen eigenen Begriff, das nennen wir verdeckte Beobachtung im Feld. Das ist gar nicht so ungewöhnlich, das klingt jetzt erstmal so wahnsinnig bombastisch, aber das macht man relativ häufig. Also zum Beispiel, wenn man Kinder und Jugendliche in der Schule beobachtet, kommt man auch nicht morgens rein und sagt, guten Tag, ich beobachte euch jetzt mal alle. Sondern da gibt es eben diese verdeckten Beobachtungen, die gibt es auch bei Konsumenten, wenn Leute einkaufen, dass man Blickrichtungen oder Wege beobachtet. Also ganz exotisch ist es nicht. Und weil ich dachte, naja, wenn ich da hingehe, dann erzeuge ich ja Reaktionen. Ja, dann, wenn ich sage, ich bin Psychologin und will mal gucken, dann nehmen sich die Leute anders. Und deswegen habe ich mich zu einem Protesttraining angemeldet unter falschem Namen, weil ich denke, mit dem Namen Nimmerfroh bin ich zu leicht erkennbar, und habe mich da mal ein komplettes Training fast 5 Stunden lang online dazugesetzt, habe auch alles mitgemacht, alle Übungen, alle Gesprächsrunden, alles, was dazugehörte, und habe dann gemerkt, okay, ich muss noch viel mehr über diese Gruppe erfahren, weil es extrem außergewöhnliche Methoden sind, die sie anwenden.
War danach dein Uhu fast leer?
Nein, das war alles völlig in Ordnung. Natürlich, was aber vollkommen richtig ist, die Blockaden stehen im Mittelpunkt. Also das, was ich erfahren habe, mein eigenes Protesttraining war im Dezember letzten Jahres. Es dreht sich wirklich alles um diese Blockadeaktivitäten.
Weil die am meisten sichtbar sind.
Ja, nicht nur das, sondern weil die Organisation hat als Ziel Störung und Aufmerksamkeit. Das sind die beiden strategischen Ziele. Und alles das, was sie machen, muss unter diese Kriterien passen. Das heißt, alles, was man machen könnte, die Sache mit den Kunstwerken, die wir gesehen haben, oder die aktuellen Aktivitäten in Bezug auf besonders wohlhabende Menschen. Das kommt, wird alles überprüft daran, bringt uns das genug Aufmerksamkeit in den Medien, können wir Bilder davon gut vermarkten. Und deswegen werden auch so viele Blockaden gemacht, denn das läuft ja bekanntermaßen überall ganz gut.
Okay. Wie das heißt, da gibt es so eine richtige Metrik, ja? Also da wird gemessen, wie bei, weiß ich, Marktforschung oder irgend sowas, ja? Wie erfolgreich waren das jetzt?
Ja, die erheben sehr genau die Kennzahlen ihrer ihre Aktivitäten. Die Kennzahlen sind natürlich die Anzahl der Aktiven, wie viele Leute kommen zu unseren Vorträgen, das ist jetzt erstmal normal. Die Reaktionen in sozialen Medien, auch völlig klar, dass man da drauf guckt. Sehr genau wird beobachtet auch jede Erwähnung in den klassischen Medien. Das wird auch richtig nach Kriterien organisiert. Ne? Hier Tagesschau und Wall Street Journal gilt viel mehr als nur ein paar Erwähnungen auf Twitter oder von anderen Medien. Und das ist jetzt der Unterschied. Bis dahin machen das viele Organisationen so. Aber was auch erfasst wird, ist die Anzahl der Blockadelängen pro Woche. Die wird richtig in Stunden gemessen pro Woche. Die durchschnittliche Blockadedauer pro Blockade, die muss möglichst lang sein. Und auch die Anzahl der Inhaftierungen ist eine interne Kennzahl und die sollte möglichst ansteigen. Das heißt, hier wird, und das sehe ich als Psychologin tatsächlich kritisch, mit Knasterfahrung von Menschenmarketing gemacht.
Also Knast ist was Positives. Je mehr man reinkommt, ja, desto besser ist es aus der dortigen Metrik.
Aus deren Sichtweise ist es absolut positiv. Es ist inhärent in deren System. Das bekommt man auch zumindest in meinem Protesttraining und auch in den Schulungsunterlagen, die ich gesehen habe, ist das überall ein extrem prominentes Thema, weil die Inhaftierungen in das Gesamtkonzept der Gruppe natürlich extrem gut passen. Das ist der Gegensatz zum Staat. Daraus kann man ganz viele Verfahren machen und ganz viel Öffentlichkeitsarbeit. Die Inhaftierungen werden sowohl als Kennzahlen erhoben als auch als Mittel. Also es gibt richtig Ziele. Jetzt haben wir aktuell, in diesem Jahr ist ja die Landtagswahl in Bayern und da wird zum Beispiel für Bayern auch ausgegeben, wie viele Inhaftierungen man in der heißen Wahlkampfphase erwartet, damit das als Erfolg für die eigene Organisation gilt. Und das ist das, was ich wirklich kritisch sehe und was sie auch deutlich von anderen Organisationen unterscheidet.
Na gut, das heißt ja, wenn ich das richtig verstehe, dass man dort die Zahl der Straftaten zählt und sagt, je mehr Straftaten, desto besser. Sonst wird man ja normalerweise nicht verhaftet.
Ja, das sind zwei Aspekte. Das eine ist die Inhaftierung. Es gibt ja verschiedene Sachen. Untersuchungshaft, Präventionshaft, Gewahrsam. Das ist ja juristisch sehr vielschichtig. Das gilt sehr viel. Warum gilt es sehr viel? Weil man es in sozialen Medien sehr gut vermarkten kann im Sinne der Organisation. Weil diese Personen innerhalb der Organisation als eine Art Helden herumgereicht werden. Die werden in internen Sitzungen werden die vorgestellt und dann werden ihr Beitrag wird als inspirierend bezeichnet. Und die erzählen dann von ihren Erfahrungen. Und auf der anderen Seite sind die Strafverfahren auch ein extrem wichtiges Mittel, weil Strafverfahren in Deutschland, zumindest die Gerichtsprozesse, alle öffentlich sind. Das heißt, das ist wieder eine Möglichkeit, sich zu präsentieren mit den eigenen Forderungen. Also insofern die Instrumentalisierung des Rechtsstaates, also das Nutzen der Instrumente, die da sind, ist ein wichtiges Marketingkonzept.
Okay. Also das ist natürlich schon eine erstaunliche Sache, ne? Würde ich jetzt einfach mal sagen.
Ja, deswegen bin ich da auch so tief eingestiegen, weil bestimmte andere Organisationen, sei es ATTAC oder Fridays for Future, jetzt aus den Social Movements oder eben andere gesellschaftliche Gruppen, ähneln sich in ihrer politischen Lobbyarbeit, in der ehrenamtlichen Betreuung, auch in den Finanzierungsstrukturen. Das ist alles interessant, das mache ich seit Jahren sehr gerne und die stechen halt in allen oder fast allen Punkten extrem heraus. Zum Beispiel dadurch, dass sie sehr wenig überhaupt ehrenamtliche Menschen haben, weil die meisten Menschen dort angestellt sind.
Bei welchen?
Bei der letzten Generation.
Die sind angestellt?
Die sind angestellt. Das ist Teil des Konzepts, das ist ein bisschen kurios. Ich habe mich am Anfang mal gesagt, warum stellen die Leute an? Ich weiß natürlich, wie in Deutschland Verbände funktionieren. Und dachte immer, ist das teuerste in einem Verband ist immer Personal. Ja? Also wenn du irgendwo im Sportverein fragst oder in einer sozialen Einrichtung, das teuerste ist immer Personal. Da ist man immer vorsichtig mit, da sich zu viel auf die Paywall zu holen. Und deswegen hat mich das gewundert. Und die Ursache dafür, habe ich auch viel später herausgefunden in meiner Recherche, ist, das ist eine Vorgabe des internationalen Netzwerkes, die sagen, wir wollen möglichst hauptamtliche Mitarbeiter und Mitarbeiter, damit die uns möglichst viel zur Verfügung stehen, im Sinne des zivilen Widerstandes, eben zum Beispiel auch Inhaftierungen und um die Doppelbelastung zwischen Beruf, Familienverantwortung, Ehrenamt nicht zu groß werden zu lassen. Das ist auch eine der Organisationen, die sich überhaupt so aktiv um seelische Gesundheit ihrer Aktiven kümmert. Im Ergebnis ist es so, dass wir aktuell ungefähr 100, 120 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der letzten Generation in Deutschland hauptamtlich haben. In der Größenordnung Beschäftigung, Mindestlohn und sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse sind dabei. Das sind also erstmal normale Arbeitsverträge. Das ist ein krasser Gegensatz zu allen anderen Organisationen, die in dem Feld unterwegs sind.
Wer zahlt das?
Das, die offizielle Version ist, wir zahlen das von Spenden. Das ist im Ergebnis auch nicht falsch. Was nicht offengelegt wird, ist, woher die kommen. Ein Teil davon, nach meinen Ergebnissen, der kleinere Teil, kommt von deutschen Spendern, die sagen, ich möchte diese Organisation unterstützen. Der größere Teil nach meinen Ergebnissen kommt von der internationalen Organisation, dem Climate Emergency Fund, der genau diese normbrechenden Strukturen, die wir hier sehen, unterstützt. Und im Ergebnis kommt das Geld von amerikanischen Großspendern. Es gibt so eine breite Spendenlandschaft da von Menschen, die über viele Geldmittel verfügen. Und da gibt es eben einen Teil, der sich genau für diese besonderen Klimaschutzmaßnahmen.
Was für eine Motivation haben die dahinter?
Also
von diesen Großspendern, ja?
Also Großspender, also da haben einige auch schon Interviews gegeben. Das sind auch Namen, die man kennt. Jemand aus der Getty-Familie, aus der Kennedy-Familie. Die haben gesagt, wir haben den Eindruck, dass es so nicht weitergeht. Wir wollen außergewöhnliche Aktivitäten unterstützen, weil wir glauben, dass die normale Lobbyarbeit für Klimaschutz nicht funktioniert. Mhm. Insgesamt muss man allerdings sagen, laut den veröffentlichten Zahlen dürfte das bald nicht mehr ausreichen, weil die, weißt du, was so in den Organisationen und in den Ländern an Geld ausgegeben wird, wenn deren offiziellen Informationen stimmen, werden die den Betrieb mit den Finanzmitteln nicht mehr lange aufrechterhalten können.
Okay. Also das heißt, das Geld der Spender reicht im Augenblick nicht aus?
Nein, also die Fixkosten, die in Deutschland da sind, sind irre hoch. Mhm. Man rechnet eben also damit, selbst konservativ gerechnet, pro Monat 150.000 bis eigentlich 200.000 Euro alleine an Personalkosten. Das ist für eine deutsche Non-Profit-Organisation irrwitzig viel. Und das kann so eigentlich mit dem bestehenden Finanzierungskonzept nicht auf lange Sicht funktionieren. Da muss noch was anderes dazukommen. Das wird so nicht klappen. Das ist der Großteil des Geldes in den letzten anderthalb Jahren, also ungefähr so ab Frühjahr 2022, kommt vom Climate Emergency Fund. Also sonst könnten die das gar nicht machen.
Okay. Das heißt also, von den Spendern ist dann die Hauptmotivation, wir müssen irgendwas tun, damit es dem Klima gut geht. Ich finde das mal so ein bisschen so ein Kontrast zu dem, was dann wirklich von der letzten Generation kommt. Aber sag uns doch mal, was sagen die denn selber, was deren Ziele sind?
Also deren Ziele sind die Veränderung der Politik. Also der Adressat von allem, was getan wird, ist die Politik, die verändern soll. Also die zum einen bestimmte Klimaschutzmaßnahmen beschließen sollen und auf der anderen Seite auch die Strukturen verändern wollen. Das ist, geht manchmal so ein bisschen unter, ist aber für mich auch das Moment, wo man sehr genau aufpassen muss, weil die letzte Generation ja sagt, der Bundestag entscheidet aus unserer Sicht nicht adäquat. Wir möchten einen Gesellschaftsrat, der den Bundestag praktisch in der Entscheidungsfindung ablöst. Das kann man jetzt rechtlich und verfassungsrechtlich noch weiter durchdeklinieren. Aber im Ergebnis, auch durch die ständige Desavouierung der Politik und auch der internen Formulierungen, geht es darum, das System so zu stabilisieren. Also ein Beispiel zu sagen, die letzte Generation spricht intern davon, dass Kommunalpolitiker zum Kippen gebracht werden sollen. Das ist jetzt kein Dialog auf Augenhöhe, wo man sagt, man ringt um eine gemeinsam gute Lösung, sondern die arbeiten die Bürgermeister und Oberbürgermeister nach dem Prinzip ab, wen können wir auf unsere Seite ziehen. Und das ist kein gesellschaftlicher Aushandlungsprozess, der da stattfindet, sondern die einen haben Recht und die anderen sollen das machen. Das ist aus psychologischer Sicht, nennt man das moralische Überlegenheit und ein Übervertrauen in die eigene Überzeugung. Und das ist auch das, was von außen viele als arrogant bezeichnen. Kommen die da drauf, ja? Und da die Organisation aber in den Entscheidungsstrukturen extrem klein ist, findet eben dieser Aushandlungs- und Diskursprozess nicht statt, den man sonst hat. Das heißt, das ist eine Organisation, die sagt, was sie will und andere Ansichten aber auch nicht zulässt.
Also das heißt, das ist eigentlich wirklich, wie der Name ja schon nahelegt, eine quasi religiöse Organisation, die das auch so sieht, also mit dieser entsprechenden religiösen Überlegenheit, ja, und auch eigentlich, wenn ich es richtig verstehe, ja antidemokratisch ist. Denn wenn Sie sagen, der Bundestag macht gar nicht mehr das Richtige, wir wissen aber, was das Richtige ist, das ist ja eigentlich antidemokratisch, oder?
Also der Gesellschaftsrat, der da angestrebt wird, soll natürlich repräsentativ zusammengesetzt sein. Aus meiner Sicht ist der problematisch an der Stelle zu sagen, warum soll ein bevölkerungsrepräsentativ zusammengesetzter Rat anders entscheiden als eine repräsentative Demokratie? Da kann man lange drüber streiten, aber es ist auf jeden Fall eine Abkehr oder auch eine Ablehnung bestehender Strukturen. Und das ist in allen Industrienationen, wir haben in den Industrienationen überall Formen der repräsentativen Demokratie und diese Struktur wird da abgelehnt. Auf der anderen Seite muss man aber auch wissen, innerhalb der letzten Generation gibt es zumindest für den deutschen Bereich eine gewisse politische Naivität. Also im Sinne von einem sehr einfachen Instrumentalismus. Wenn Berlin blockiert wird, wird die Politik fallen. Das ist so eine Annahme, die Variabilität der politischen Entscheidungen deutlich unterschätzt. Das ist ein bisschen höflich formuliert, aber wenn man so die politischen Diskussionen auch in der Gruppe verfolgt und die strategische Ausarbeitung, das erscheint eigentlich monströser und durchdachter, als es in Wirklichkeit ist.
Und hast du denn das Gefühl, dass die Methode, die da angewandt wird, eigentlich überhaupt eine ist, die zielführend ist?
Also für den deutschsprachigen Bereich, also auch in meiner Kenntnis der politischen Strukturen, kann ich das verneinen. Nein, das ist nicht zielführend, was da passiert. Für andere Länder muss man da ein bisschen vorsichtig sein. Ich halte das aber für zumindest für sehr fragwürdig, weil die Kausalität, die dahinter steckt, ist ja, es setzen sich Menschen auf die Straße und blockieren den Verkehr und dadurch ändern Politiker ihr Verhalten. Also ich glaube, diese Kausalität ist auch das, was viele Bürgerinnen und Bürger einfach irritiert, sagen, wie kann das eine zu dem anderen führen? Also insofern bin ich der Ansicht, dass es so nicht funktionieren kann. Aus der Innensicht kann ich sagen, die sehen sich in direkter Erbfolge von Mahatma Gandhi, von Martin Luther King, von der Bewegung für das Frauenwahlrecht. Das sind alles politische Forderungen, die jeder unterstützt. Das steht völlig außer Frage. Nur für mich ist der große Unterschied, dass es hier um andere Fragestellungen geht. Das waren immer Fragen, die Menschenrechte auf der individuellen Ebene betroffen haben. Das haben wir jetzt nicht und wir haben auch keine Regierung, die jetzt Klimaschutzmaßnahmen generell ablehnt oder leugnet. Man kann lange darüber streiten, ob das gut und richtig ist. Mir ist oft auch zu wenig. Aber dieser extreme Gegensatz, der da aufgemacht wird, der wird meiner Ansicht nach in Industrienationen nicht funktionieren. Und dazu muss man auch sagen, in den anderen Ländern kommen die viel schlechter an als bei uns.
Ist das so, ja?
Ja, es ist generell so, dass die Deutschen mit Abstand die erfolgreichste Gruppe sind. Also es gibt Partnerorganisationen, die zum Teil ein bisschen anders heißen wie Just Stop Oil in Großbritannien. Aber die hängen alle zusammen. Die haben alle die gleichen Kampagnenkonzepte, die benutzen die gleichen Schulungsunterlagen fürs Kleben. Die kriegen das Geld alle vom Climate Emergency Fund, also eine extrem enge Verbindung. Deutschland mit Abstand am erfolgreichsten. Österreicher sehen noch ganz gut, werden übrigens von Deutschland aus gesteuert. Mhm. Und ansonsten haben die einfach keine Akzeptanz. Also in anderen Ländern haben diese Gruppen deutlich weniger Zulauf. Und hier gibt es ja schon wenig. Und die Rezeption in der Öffentlichkeit ist viel, viel geringer. Man könnte auch platt sagen, die Medien reagieren weniger stark auf die Aktivitäten.
Mhm. Das heißt also, diese etwas verklärte Sicht, die ist dann bei uns schon vorhanden. Ja?
Es ist eine Frage, die man durchaus diskutieren muss. Warum funktioniert das? Das ist schon fast ein sozialpsychologisches Experiment. Es ist das exakt gleiche Konzept. Das basiert auf Überlegungen unter anderem von Roger Hallam, dem Gründer von Extinction Rebellion in Großbritannien. Die Kampagnenhandbücher liegen offen auf Deutsch und Englisch. Also man kann sofort feststellen, dass genau eins zu eins das umgesetzt wird, was woanders erdacht worden ist.
Sind die im Internet einsehbar?
Zum Teil ja. Also nach meinen Interviews Anfang des Jahres sind einige nicht mehr auffindbar. Ich glaube, also ich hatte den Eindruck, da wird darauf reagiert. Aber wenn man die vergleicht, das ist genau dasselbe. Und die Frage natürlich, warum gelingt das in Deutschland so? In Frankreich machen die dasselbe. Das interessiert viel weniger Leute. In Großbritannien interessiert es auch viel weniger Leute. Was ist da los? Und ich glaube, es hat viel mit der deutschen Protestkultur zu tun. Die deutsche Protestkultur, nach meinen Ergebnissen, ist eine beobachtende Kultur. Ja? Und sie gucken, was machen die dann so? Das ist auch eine sehr voyeuristische Protestkultur. Das ist ja interessant, da wird interessiert beobachtet, aber man möchte nicht partizipieren, man möchte nicht Teil davon sein. Das heißt, auf der anderen Seite werden kleine Proteste gehypt, um zu sagen, hier, da findet in Deutschland was statt und man guckt, auch egal aus welcher politischen Richtung das ist, man guckt da sehr genau drauf, wer dabei ist, wie viele Leute da sind, was da passiert. Man geht aber nicht selber hin. Und dadurch findet bei der letzten Generation und auch bei vielen anderen Gruppierungen eine mediale Überhöhung statt, wodurch dann der verzerrte Eindruck entsteht, boah, ganz Deutschland klebt auf der Straße. Ja, und das ist eine totale Verzerrung und hat mit dem, was tatsächlich passiert, relativ wenig zu tun. Und ich glaube, dass dieser Mechanismus besonders in Deutschland ist, vor allem weil in Deutschland, ich habe das bei der Heizungsdebatte letzten Herbst gesehen, in Deutschland versucht man immer alles besonders richtig zu machen. Ja? Also wenn wir sagen, wir müssen Heizung runterdrehen, dann frieren wir plötzlich gleich alle. Ja? Das ist, ich habe dazu im letzten Herbst, im Winter, ein Interview im Wall Street Journal gegeben. Ich musste sehr lange erklären, warum wir Deutschen dann immer extra mehr frieren als andere. Und ich glaube, das hat auch was mit den Maßnahmen zu tun und mit der Sorge zu tun. Wir haben hier einen gewissen Hang zur Katastrophisierung, einen Hang zu sehr schwarzen und düsteren Prognosen und deswegen alles, was das befeuert, ja, ob es im Gesundheitsbereich oder im Klimaschutz ist, also was dieses grundlegende Bedürfnis nach, oh, das wird ja sehr schlimm, befeuert, fällt in Deutschland auf besonders fruchtbaren Boden.
Die stellen sich ja gerne so ein bisschen dar, dass sie für eine ganze Generation sprechen. Steckt ja auch so ein bisschen in dem Namen mit drin. Ja? Ist das eigentlich irgendwie zutreffend?
Nach den Ergebnissen in Deutschland auf jeden Fall nicht. Also zahlenmäßig sind das extrem wenig Leute. Sie haben keinen großen Zulauf aus der Generation, also dass sie jetzt scharenweise sich junge Menschen anschließen. Eher im Gegenteil, also das Durchschnittsalter liegt über dem eigentlich kommunizierten Durchschnittsalter. Das berichten auch alle, die zu Veranstaltungen gehen. Also sind es eher Menschen mittleren Lebensalters und nicht überwiegend junge Menschen. Auch die Akzeptanz unter den jungen Menschen ist sehr unterschiedlich. Zum einen haben wir natürlich eine positive Einstellung gegenüber Klimaschutzmaßnahmen und auch Sorge um alles, was da passiert. Das ist unstrittig, aber keinen persönlichen Bezug zu genau dieser Art von Aktivismus. Das hat natürlich auch was mit den vielen Autofahrern zu tun, weil ich selber aktiver Fahrzeugteilnehmer bin, dann zieht es mich nicht gerade zu Leuten hin, die das verhindern wollen oder auf der Straße kleben. Also die Repräsentativität der Äußerung ist definitiv nicht da. Das Umweltverhalten von jüngeren Menschen unterscheidet sich nicht sehr von dem von Älteren. Das ist, das wird verzerrt dargestellt.
Wird dir nicht manchmal vorgeworfen, dass du ja eigentlich Klimaleugner bist, dadurch, dass du solche Sachen machst?
Also mir wird viel vorgeworfen. Also ich bekomme sehr viel Kritik, was ich aber erstmal gut finde. Also natürlich in sozialen Medien ärgert man sich, wenn es unter die Gürtellinie geht. Also ich glaube, da war auch schon alles dabei. Mein Alter, meine kognitive Leistungsfähigkeit und was ich in meinem Leben sonst so gemacht habe. Originell ist immer der Vorwurf, ich würde ja mit dem Auto zur Arbeit fahren. Ich habe noch nicht mal eins. aber es gibt auch viele...
Also du fährst nicht mit dem Auto zur Arbeit?
Nein, weil ich keins habe. Wobei das witzigerweise auch ein Stück weit mit Klimaschutz zu tun hat, weil ich dachte, ach komm, ich wohne so, ich brauche nicht unbedingt eins.
Wie bist du jetzt hier mit der S-Bahn?
Genau, ich bin jetzt mit öffentlichen Verkehrsmitteln gekommen, auf die allerletzte Minute, weil natürlich trotz Puffer das eine oder andere nicht geklappt hat.
Morgen fahren sie mal wieder nicht.
Ich bin da wirklich gebeutelt, also ich könnte auch darüber eine ganze Menge machen. Aber die Kritik, die mir entgegenschlägt und die auch allen anderen, die vielleicht nicht ganz so begeistert sind von der letzten Generation, entgegenschlägt, ist eben die, ja, sie sind ja gegen Klimaschutz, sie wollen ja da gar nichts machen, ja, sie wollen ja, dass sich nichts ändert. Das ist natürlich bei so einem komplexen Thema ein völlig fehlgeleiteter Vorwurf. Weil man nicht alles gut findet, was von einer sehr extremen Gruppe gemacht wird, heißt das an sich, dass man sich nicht selber damit beschäftigt. Also das ist, in den Medien nimmt das und auch in der Politik einen ganz unguten Schwung und da sehe ich auch wirklich Medien und Politik elementar in der Pflicht, mehr zu differenzieren und dann nicht einfach nur sehr kategorial zu entscheiden.
Mhm. Gehen wir nochmal zurück zu den Sachen, die eigentlich wollen. Ja, das finde ich immer das Faszinierende. Also vielleicht müsste ich an einer Stelle jetzt mal einflechten. Ich hatte zu denen auch mal Kontakt. Ich fand das extrem wertschätzend, wie sie mit mir umgegangen sind. Obwohl, glaube ich, klar war, dass wir in der Ausführung jetzt nicht einer Meinung sind. Ich meine, von der Grundposition vielleicht her schon, ja, aber das fand ich erstaunlich. Ich fand sie erstaunlich offen gegenüber anderen Positionen, über die wir gesprochen haben. Und ich fand es erstaunlich, unwirksam, was sie eigentlich gefordert haben. Also das wichtigste Ziel ist ein Tempolimit. Und das ist ja also völlig Banane, wenn man es genau betrachtet an der Gesamtwirkung. Also bringt eher sogar Leute dazu, gegen lauter solche Sachen zu sagen. Also ich halte das für völlig kontraproduktiv. Und solche Maßnahmen, die für meine Begriffe extrem wirksam wären, weltweit, die sind gar nicht auf dem Radar. Also würde ich mal interessieren, wie schätzt du das ein? Also mal angenommen, die hätten ihren Rat und dürften alles machen, was sie machen wollen. Wäre das eigentlich überhaupt gut fürs Klima?
Also wenn die letzte Generation diesen Rat bilden würde, definitiv nicht. Und zwar nicht wegen ihrer ideologischen Ausrichtung, sondern ich glaube, dass einfach die Komplexität des Themas und der Umsetzungsmöglichkeiten dort unterschätzt wird. Ich beschreibe das mal vornehm als politische Naivität. Also deren politische Konzepte und Forderungen, wie man ja auch sieht mit dem Tempolimit, und das wird jetzt aber nicht mehr so stark propagiert, sondern jetzt stehen andere Forderungen im Vordergrund. Das ist nicht konsistent, das ist nicht vergleichbar mit einer lang eingeführten Lobbyorganisation, die sagt, so, wir haben uns Folgendes überlegt, wir brauchen für diese und jene Schritte brauchen wir folgende Maßnahmen. Das sind keine Klimaschutzexperten im eigentlichen Sinne, sondern da werden zum Teil durch die internationale Gruppe, zum Teil stimmungsabhängig, werden politische Forderungen formuliert, die untereinander auch nicht konsistent sind, die zum Teil auch nicht zu Ende gedacht sind. Ich würde da sind sie aber nicht fit genug. Insofern sind die, wenn sie selber entscheiden könnten, hätte ich Sorge, dass da Maßnahmen nicht zusammenpassen, nicht effektiv genug sind oder ähnliches.
Ich glaube, es gibt dafür das schöne Wort Unterkomplex, ne? Also mir kommt das häufig so vor bei den Leuten, die aus der sehr extremen Klimaschutzrichtung kommen, dass die eben nur auf eine Zielgröße gucken und nicht die ganzen Auswirkungen, indirekte Auswirkungen, gesellschaftliche Auswirkungen, weiß ich was, sich ansehen und oft gar nicht merken, dass sie das Gegenteil dessen bewirken, was sie eigentlich bewirken wollen. Und das ist eine Sache, die mich auch bei den Grünen in den Wahnsinn treibt. Ja? Dass es die Partei ist, die sich immer auf die Fahnen schreibt, besonders viel für die Umwelt zu tun und im Resultat genau das Gegenteil erreicht. Also ich möchte jetzt gar nicht über viele Beispiele davon sprechen, ja, aber da könnte ich, glaube ich, ganze Videos zu machen, vielleicht muss ich das auch noch irgendwann mal machen, ja, dass einfach die Maßnahmen selber genau kontraproduktiv sind. Und das scheint sich hier zu decken, ja, dass du sagst, dieses Unterkomplexe, das ist da in gewissermaßen nochmal erhöhter Form mit vorhanden, was auch daran liegt, dass es eben so wenige sind. Ja.
Also insgesamt gibt es keine Diskurskultur innerhalb der Gruppe, die politische Forderung mal eben zum Beispiel auf Umsetzbarkeit, auf internationalen Vergleich tatsächlich untersucht. Also zum Teil gibt es auch Widersprüche mit IPCC-Veröffentlichungen und solchen Sachen, aber ich würde die daran nicht aufhängen oder vorstellen. Sie sind aus der Diskurssicht kein Partner für konkrete Klimaschutzmaßnahmen, wo man sagt, machen wir das oder machen wir das. Also dafür sehen die sich auch nicht. Ja, die wollen eben das Große. Ja, also das ist ein Teil dieses Überlegenheitsanspruchs. Wir wollen die deutsche Politik zum Kippen bringen. Das ist das Ziel. Und darunter ordnen sich eben diese anderen Forderungen ein. Also auch die Kampagne gegen Reiche in Deutschland, über die man auch lange streiten kann, die ist ja in sich inkonsistent. Ja, wir haben ganz andere wohlhabenden Struktur als in anderen Industrieländern, zum Beispiel als in den USA. Das heißt, das passt gar nicht für Deutschland, was da gemacht wird. Aber das fällt denen nicht auf. Und ich bin letzten Sommer als nur auf Grundlage der Medienberichterstattung von der Hypothese ausgegangen, ne, forschungsgeleitet, nur eine Hypothese an Bord haben, dass die große Aversion zu den konkreten Maßnahmen eigentlich zu einer Schwächung der Klimaschutzbewegung in Deutschland führen wird. Da sind meine Untersuchungen natürlich noch nicht abgeschlossen, da müssen wir noch warten, aber es hat auf jeden Fall zu einer Schwächung von Klimaschutzbewegungen geführt, die dann weniger in den Medien mit ihren Positionen präsent sind, einfach weil das Aufmerksamkeitsvolumen erschöpft ist. Es hat eine Schwächung stattgefunden, auch des Klimaschutzes in der Politik, weil sich, das sieht man gerade aktuell an den Grünen, sich da in der Positionierung unglaublich schwer tun. Finden wir das gut, was da ist? Finden wir das nicht gut? Ne? Streiten wir darüber? Das schwächt die Grüne Partei im Kern. Das heißt, ich verfolge auch weiterhin die Hypothese, sind solche extremen Taten oder extremen Forderungen nicht eher geneigt, die Gegner politisch zu unterstützen. Aber wie gesagt, noch nicht abgeschlossen, da muss man noch vorsichtig
sein. Aber das ist im Augenblick auch meine Wahrnehmung, ja? Dass es sehr viele Leute gibt, denen das früher eigentlich alles mehr oder weniger egal war und die jetzt auf einmal sagen, was ein Mist und den Klimaschutz wollen wir überhaupt gar nicht, und so, dass also eine richtige Gegenbewegung dadurch ausgelöst wird. Ja? Also gerade genau das Gegenteil dessen, was sie eigentlich erreichen wollten. Ja? Was auch nicht verwunderlich ist, weil jetzt auf einmal etwas an sich positiv besetzt ist, mit was Negativem in Verbindung gebracht wird. Und wir waren mit Straftaten und Kunstbeschmutzung und lauter solchen Sachen. Ja? Das ist ja eine Assoziation, die auftaucht.
Und dann gibt es ein psychologisches Moment, was man nicht unterschätzen darf bei allem, was mit Umweltschutz zu tun hat, gibt auch vergleichbare Themen, ist das Attitude-Behavior-Gap. Ja, wir haben viele Menschen in Deutschland, die sagen, ich finde schon wichtig, dass man sich um die Umwelt kümmert. Keine Frage, das wird sicherlich eine mehrheitsfähige Position in Deutschland sein. Aber wir haben extreme Lücke zum Verhalten. Wir wissen, dass die Verhaltensänderung auf individueller Ebene, sei es der Verkehr oder im Bereich Ernährung oder Verpackung oder was auch immer, sich so gut wie gar nichts. Also ich gucke mir alles Konsumverhalten sehr genau an, seit sehr vielen Jahren, da gibt es so gut wie keine Veränderungen. Das heißt, die Verhaltensveränderungen gehen nicht mit der Einstellungsänderung. Und jeder, der sich mit Klimaschutzmaßnahmen beschäftigt, muss sich die Frage stellen, wie bringe ich die Menschen dazu, das zu machen? Und alleine mit Verboten wird es nicht gehen und alleine mit Überzeugung und Wahrnehmung und Aufmerksamkeit wird es auch nicht gehen. Und wir erleben auch in der jüngeren Generation nicht unbedingt umweltgerechteres Verhalten. Ja? Also wir sehen, dass alle großen ich nenne es mal Kampagnen in dieser Richtung, die Flugscham 2018, 2019, dann die ständige Diskussion um Autofahren und solche Sachen, das spiegelt sich in den Konsumzahlen überhaupt nicht wider.
Also mein Ansatz wäre ja auch immer, das technologiegetrieben zu tun. Ich glaube, einfach nur Druck auszuüben, zu sagen, ihr müsst das jetzt anders machen, das wird so nicht funktionieren. Das führt einfach nicht zu dem, was man gerne haben möchte, sondern man muss eben durch entsprechende Technologie dafür sorgen, dass die Leute es gerne wollen. Und sich danach auf eine Weise verhalten, wie es eben, naja, insgesamt akzeptabel ist. Insbesondere, weil wir sowieso weltweit so klein sind, dass es auf uns selber gar nicht ankommt, sondern auf unsere Vorbildfunktion, wenn ich mal diesen Begriff jetzt verwenden kann. Also indem wir vormachen, wie andere dann auch reich werden können, ohne umweltschädlich zu sein. Ja. Naja.
Aber da muss man wirklich ansetzen an der Stelle. Als Psychologin wissen wir, was wirkt, und es ist tatsächlich ein Mix. Ja, es gibt Sachen, wie das früher eben auch war mit der Einführung des Katalysators oder den FCKW-freien Kühlschränken, hieß die Dinge. Da war einfach Verbot sinnvoll. Ne? Da brauche ich keine neue Markttechnologie, sondern das Zeug gehört da nicht rein mit einer gewissen Übergangsfrist und dann war es gut. Wir werden auch weiterhin solche Momente haben, wo bestimmte Technologien nicht mehr zeitgemäß sind und nicht mehr angewendet werden sollten. Und alles andere muss attraktiv sein. Und aus psychologischer Sicht, sag ich, wir brauchen einfache Lösungen für Leute. Ne? Diese 70.000 Optionen, was ich immer machen oder lassen kann. Die Menschen beschäftigen sich nicht morgens bis nachts mit umweltgerechtem Verhalten, sondern mit vielen schönen anderen Themen. Wir müssen einfachere Kategorien finden für die Leute und einfachere Formen des Umstiegs oder der Verhaltensveränderung.
Naja, auch einfach Sachen, die Spaß machen. Nicht? Also ich habe jetzt letzte zwei Videos ging irgendwie um Wärmepumpen. Ja, da haben sie ja geschafft, eine Technologie, die eigentlich gut ist, sogar negativ dastehen zu lassen, dass die gar keiner mehr haben will. Ja, das ist eine Katastrophe.
Also aus kommunikativer Sicht ganz schwieriges Thema, vor allem, weil man auch Leute gegen sich aufbringt, die vielleicht damit gar nicht so viel zu tun haben. Die meisten Leute in Deutschland sind Mieter, die also da gar keine eigene Entscheidung treffen, aber trotzdem sich auch daran beteiligt haben, an den Ängsten und an den Problemen. Also kommunikativ ist da so ungefähr alles schiefgelaufen.
Naja, das kann man wohl sagen, ja. Ich will gerne bei einer Sache nochmal nachhaken, die du vorhin gesagt hast, dieses Umkippen lassen von Politik. Also im Kommunalbereich, wenn ich es richtig verstanden habe, kannst du das ja zeigen. Kannst du auch zeigen, dass das ein wirkliches Ziel ist auf der größeren Ebene? Denn ich meine, umkippen ist ja nicht mehr so ein weiter Schritt zum Umsturz. Und dann ist es ja langsam auch, dass man sagen muss, da ist jetzt vielleicht eine Grenze überschritten, die, sagen wir mal, im demokratischen Raum eigentlich nicht mehr zulässig sein kann. Also sind das Dinge, die du zeigen kannst? Ist das wirklich ein Ziel dort oder ist das eben eine Formulierung gewesen, die du einfach nur so verwendet hast?
Nein, es geht tatsächlich darum, im Kern darum, dass die Politiker, die jetzt entscheiden, nehmen wir mal den Bundestag und die Bundesregierung prototypisch für die Entscheidungen, die in Deutschland getroffen werden, die sollen das nicht mehr tun, denn die letzte Generation sagt eindeutig, dass diese Menschen dafür nicht geeignet sind, sondern die Probleme in jeder Form verstärken. Das heißt, unten drunter ist nicht nur Politikkritik oder Skepsis dran, sondern ein tiefer Wille, dass diese Entscheidungsstrukturen verändert werden. So, da bin ich mir auch ganz sicher, das lässt sich an den Äußerungen auch nachweisen.
Also Moment mal, die Entscheidungsstruktur, das heißt also der Prozess, der dazu führt, dass bestimmte Personen am Ende diesem Amt sind, dieser Prozess, der soll abgeschafft werden.
Also in der Prozess der Entscheidung, die höchste Instanz in Deutschland, was Gesetzgebung und Verordnungen angeht, also Gesetzgebung angeht, ist ja der Deutsche Bundestag, und die letzte Generation sagt eindeutig, dieses Gremium ist dafür nicht geeignet, auch mit grüner Partei und allem, was dazugehört.
Das jetzige oder generell nicht? Kann das gar nicht geeignet sein?
Genau, die sagen, strukturell ist es nicht geeignet, man braucht eine höhere Bevölkerungsrepräsentativität, die durch das Parteiensystem, durch das Wahlrecht nicht hergestellt wird. Also letzten Endes geht es um einen Ersatz der Entscheidungsbefugnis des Bundestages durch den von Ihnen formulierten Gesellschaftsrat. So, jetzt kommt die Einschränkung an der Stelle. Ich sage das aus der Analyse der dazu vorliegenden Dokumente. Nach außen wird diese Position von der letzten Generation nicht vertreten, natürlich aus juristischen Gründen. Aber es gibt kein Vertrauen von der letzten Generation in ein Mitglied des Bundestags oder der Bundesregierung. Ja, also das sind die selbst Treffen auf Ministerebene, das hat ja das Treffen gegeben mit dem Bundesminister Wissing, wird von der Gruppierung instrumentalisiert.
Ja, also wer hat ihn vom Verfassungsschutz beobachtet?
Nach meiner Kenntnis hat es Vorprüfungen gegeben und aktuell findet keine statt. Nun habe ich da auch nur Kenntnisse aus den Medien. Das Relevante in dieser Hinsicht dürften auch die beiden großen Strafverfahren wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung sein. Mhm. Aber auf der anderen Seite, wenn ich das zu entscheiden hätte, und ich habe mit dem Verfassungsschutz nichts zu tun, aus meiner Sicht ist diese Gruppierung aus verfassungsrechtlicher Sicht nicht gefährlich, weil sie zu klein ist.
Mhm. Okay.
Also nicht, weil die Ideen halte ich für extrem kritikwürdig und ich glaube auch, dass eine Destabilisierung der Politik dadurch stattfindet, weil immer mehr Menschen davon abgehalten werden, sich mit dieser Politik zu beschäftigen. Also die Destabilisierung kommt dadurch, indem Politikskepsis vornehm ausgedrückt weiter genährt wird. Wenn den ganzen Tag Politiker desavouiert werden und politische Entscheidungen desavouiert werden, dann sinkt die Wahlbeteiligung noch weiter, noch weniger Leute engagieren sich und die Probleme auf der Demokratieebene werden verschärft.
Dieses Abwerten der politischen Institutionen, das wird ja der AfD immer vorgeworfen. Und mir scheint, dass das hier in sehr hohem Maße dann vorliegt. Ja, dass man einfach wirklich versucht, also ein Misstrauen gegenüber der Politik zu schüren. Ja, und das ist ja dem Diskurs nicht förderlich.
Ja, ja, also die Politiker, die erklärten Gegner der letzten Generation, eben weil sie ihrer Ansicht nach die notwendigen Maßnahmen nicht ergreifen. Also die Plausibilität ist andersrum. Die Politiker werden als die Verfassungsbrecher bezeichnet, die bestehende Regelungen nicht umsetzen. Und das ist natürlich das Schärfste, was man Politiker vorwerfen kann.
Ja, das ist natürlich schon ein dicker Hund, aber dafür gibt es natürlich auch ja eigentlich Institutionen, die sowas prüfen sollten. Ja. Ich habe hier vor einiger Zeit auch mal ein Video dazu gemacht, wie das mit so einer Zufallsdemokratie aussieht. Ist das denn das, was die fordern? Also wollen die eigentlich eine Zufallsdemokratie?
Das geht sehr stark in die Richtung. Also wir haben ja ein paar Konzepte, die auch international und auch auf kommunaler Ebene in Deutschland schon probiert worden sind, indem man aus dem Einwohnermeldeämtern Leute zieht, die dann eingeladen werden, eben zu solchen Gremien. Ich sehe solche Konzepte sehr skeptisch. Es hat einen gewissen Charme. Also die ist mal so am grünen Tisch sieht das ganz gut aus. Aus meiner Sicht haben wir aber entpolitisierte Generationen, die dann auch, wo das dann noch dazu führt, dass es überhaupt erstmal daran fehlt, sich an dem Willen, sich damit zu beschäftigen. Man muss heute sagen, ich habe eine Reihe von diesen Konzepten über die letzten Jahre untersucht, Akzeptanz, was kam dabei raus, wie erfolgte die Anbindung an bestehende Entscheidungsprozesse. Wir haben in Deutschland Erfahrungen aus kommunaler Ebene und sie sind alle gescheitert. Mhm. Also da ist nichts positiv übergeblieben.
Das ist erstaunlich. Also ich meine, es ist ja, das Hauptargument für meinen Begriff ist Small Sample Bias. Ja, also man kriegt eben bei einer Zufallsauswahl, ist sie eben wirklich zufällig und man hat eine falsche Vorstellung davon, wie Zufall wirkt. Und in kleinen Gremien, das können auch 500 Leute sein, die sind relativ klein gemessen an 80 Millionen, also auch bei 500 Leuten ist eben die Zusammensetzung so stark schwankend, dass man eigentlich nicht vorhersehen kann, was da passiert. Also ich glaube, wenn die wirklich so ein Zufallsparlament auf einmal hätten, die würden sich ganz schön wundern, was da rauskommt.
Ja, und dann ich tu noch weitere Effekte dazu, die problematisch sein könnten. Wenn ich ein Zufallsparlament habe, habe ich ja immer Leute, die schon sich ein bisschen mehr mit Politik beschäftigt haben, die vielleicht auch geübter sind im Diskurs, weil das aus dem beruflichen Hintergrund kennen. Das heißt, ich befürchte eine noch stärkere Unterrepräsentanz von Menschen, die einfach ungeübt sind in diesen Prozessen. Und dann haben wir das, was wir jetzt haben, so ein bisschen in grün, ja, die Extrovertierten und diejenigen, die sich selber höhere Kompetenz zuschreiben. Und diese Effekte wirken sich extrem stark in Präsenzgruppen aus. Ja? Also es ist viel einfacher, Meinungen und auch in großen Gruppen ist es relativ einfach, aus psychologischer Sicht meine eigene Meinung durchzusetzen, wenn ich die extrovertierte Person mit ein bisschen mehr Kenntnissen bin, weil dann kann ich die anderen damit leichter negativ sagen, unterbuttern. Also ich habe sehr große Zweifel, dass auf diesem Wege wirklich gute Entscheidungen getroffen werden. Und mit deinen Zweifeln zusammen haben wir da, glaube ich, eine sehr fundierte Kritik an diesem
System. Die Idee des jetzigen Systems ist ja, dass eben die Leute, die sich selber nicht so toll ausdrücken können, vielleicht auch nicht die Zeit dafür aufwenden wollen, dass die irgendwen beauftragen, das an ihrer Stelle zu tun, der das kann, dem das Spaß macht, der die Zeit dafür gibt. Ja, das ist, glaube ich, die Idee. Und ich wüsste jetzt nicht, warum das so zu völlig falschen Ergebnissen führen soll, obwohl es natürlich auch da starke Selbstorganisationsprozesse und weiß ich was nicht alles gibt. Ja, aber von den ganzen Verfahren, die ich mir vorstelle, kann, ist es eigentlich eines der besten.
Also wir haben da wichtige Aushandlungsprozesse, auch gerade durch die Öffentlichkeit. Wir haben dysfunktionale Aspekte. Also ich habe zwei Sachen untersucht. Das eine sind die Personalauswahl in den Parteien. Das habe ich mir in einigen Parteien genau angesehen. Die würde ich aus der Sicht der Personalauswahl, wie man es eigentlich machen sollte, als dysfunktional bezeichnen, weil häufig fachfremde Kriterien eine Rolle spielen. Wichtig ist, gilt für alle Parteien. Also da tun die sich nichts. Fachfremde Kriterien können zum Beispiel sein, Zugehörigkeit zu einer bestimmten Region, die man noch repräsentieren möchte, oder Zugehörigkeit zu einer sozialen Gruppe, die man, weil es gerade Trend ist, nach vorne holen möchte, sei es Alter oder Geschlecht. Und das verzerrt natürlich die Personalauswahl. Ne? Ich meine, wenn wir beide im Unternehmen oder in anderen Organisationen Personal auswählen, dann haben wir eine Jobbeschreibung und gucken, wie die Leute dazu passen. Und das funktioniert in Parteien definitiv zu schlecht, das kann ich so sagen. Und daher kommt natürlich auch die Kritik an einzelnen Personen, weil wir in der Politik sehr viele Menschen an Positionen haben, die dafür tatsächlich nicht geeignet sind. Und wer ist dafür verantwortlich? Das sind die entsendenden Parteien. Der Bürger hat aufgrund unseres Wahlrechts zu wenig Auswahl, tatsächlich da Einfluss zu nehmen. Der zweite Aspekt sind dysfunktionale Prozesse in Gruppen. Wir tun immer so, als würden Gruppen die besseren Entscheidungen treffen. Das stimmt gelegentlich auch, wenn sie richtig arbeiten. Aber gerade die Probleme, die erforscht worden sind, sind bei Präsenzgruppen oder Polarisierung, die Gruppenkonformität, Probleme, andere Meinungen zuzulassen, weil man sich selber für die Klügsten und Tollsten hält. Das gibt es in anderen Organisationen auch. Es ist kein Primat der Politik. Ich habe es auch in Unternehmen untersucht. Sowohl die Entscheidungsstrukturen als auch die Personalauswahl ist in der deutschen Politik weit vom Optimum entfernt. Aber da kann man leichter was machen, meiner Ansicht nach.
Dazu hast du was veröffentlicht?
Das mit den dysfunktionalen Gruppenprozessen ist noch in Arbeit. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass die Interessen der Parteien, da aktiv mitzuwirken, sehr überschaubar sind. Das ist klar, wenn man da was offenlegt, das ist relativ schwierig. Aber ich bin da dran und verfolge das auch immer weiter. Das wird aber sicherlich sehr unpopulär werden.
Mhm. Naja, wenn es fertig ist, dann können wir uns hier vielleicht mal drüber unterhalten. Na okay, also jetzt haben wir ja alle möglichen Sachen gestreift inzwischen. Ja, wir sind ein bisschen von unserem ursprünglichen Thema weg, aber vielleicht ist ja trotzdem interessant. Hast du noch irgendwie so einen positiven Ausblick? So, was könnte denn die letzte Generation tun, um vielleicht wirklich das zu erreichen, was sie eigentlich erreichen wollen? Also ich glaube in Richtung auf, sagen wir mal, Klima- und Umweltschutz. Hast du da vielleicht irgendeine Idee?
Also ich glaube, dass was andere Non-Profit-Organisationen davon lernen können, und da würde ich anderen raten, sich das wirklich genau anzugucken, ist die Medienarbeit, die ist extrem professionell. Dann auch die sehr schnelle Markenbekanntheit. Also sie haben es ja in 10-12 Monaten geschafft, wirklich eine ungestützte Markenbekanntheit bundesweit hinzukriegen, durch auch sehr prägnante Formulierungen, also aus Marketing-Sicht unglaublich spannend. Zum Beispiel das Wort Klimakleben hat in die Alltagssprache Einzug gehalten, und ich würde gerne andere NPOs ermuntern und sagen, hey, macht mal eure Position auch so prägnant und so bekannt, nicht in der Anwendung der faktischen Methoden. Das, was die letzte Generation auch positiv meiner Ansicht nach erreichen wird, der Diskursraum für Klimaschutzmaßnahmen erweitert wird. Kurzfristig rechne ich auch eher mit Aversion oder jetzt ist es in Ruder mit. Aber insgesamt haben wir über den Minderheiteneinfluss und über diese große Einigkeit, die da verkörpert wird, kommen einfach mehr Menschen mit dem Thema in Kontakt. Und jetzt ist es an uns, an allen, zu sagen, hier, wir machen mal einen differenziertere Blick darauf, auf das individuelle Verhalten, auf das Verhalten in Organisationen, und nehmen diese Bekanntheit mit, um Klimaschutz tatsächlich breiter zu etablieren.
Also wenn man da dann wirklich sagen muss, in dem Augenblick muss man schafft, die Kreativität der einzelnen Leute zu aktivieren in eine bestimmte Richtung, dann hat man nicht immer gewonnen. Aber das muss mal eine positive Richtung sein. Also etwas nicht zu wollen, ist ja keine Richtung. Man muss ja sagen, was will man denn eigentlich? Und das ist ja normalerweise etwas, wo man sagt, ja, das finde ich gut, darauf kann ich mich freuen, das ist besser als der Zustand jetzt. Das sind ja immer die Dinge, die man schaffen muss. Ja, und wenn man immer nur sagt, wir müssen weniger Fleisch essen, weniger Auto fahren und dafür noch weniger und in Urlaub fliegen dürfen wir auch nicht mehr, dann sagen die Leute immer, ja, was denn nun eigentlich? Und wir müssen uns dann ja auch überlegen, das ist ja also weder das, was wir wirklich wollen, noch das, was irgendwer auf der Welt nachmachen wird. Also ist doch klar. Ja, da bin ich völlig von überzeugt, dass wir den Leuten einfach nur sagen, seht mal zu, dass es euch so richtig mies geht, damit der Planet überlebt, und sagen, naja, dann will ich lieber, dass es mir nicht so mies geht. Ja, also da denke ich, da muss man viel mehr drüber nachdenken, wie denn solche nicht unterkomplexen Vorschläge aussehen können. Und ich finde es schade, dass die ihre Bekanntheit nicht nutzen, um eben wirklich produktive Dinge letztlich bekannt zu machen. Also was zum Beispiel für meine Begriffe völlig unterschätzt wird, von allen, die so stark Klima auf die Fahnen geschrieben haben, das ist, dass man in irgendeiner Form von, weiß ich, CO2-Zertifikaten oder lauter solchen Dingen ausgeht. Das hat dort immer so einen negativen Ruf. Das hat dort immer den Eindruck, als würde man irgendwie was verdecken wollen oder würde sich rauswinden wollen. Das Gegenteil ist der Fall. Das ist das beste Mittel, um die Kreativität der Leute in die richtige Richtung zu lenken. Und das finde ich so schade, dass eben solche Ansätze so hoffnungslos unterschätzt werden. Dass sie immer das Gefühl haben, nur per Order die Mufti, da können wir irgendwas machen und gar nicht merken, dass sie damit eben nicht die Leute mitnehmen.
Und also gerade das Ideen anregen ist ja immer, man sagt ja auch immer, nur faule Leute sind wirklich kreativ, weil die nämlich sagen, okay, ich will das nicht machen, wie kann ich den Prozess effizienter...
Dann bin ich bestimmt sehr kreativ.
Ja, aber das bringt uns weiter. Also zu sagen, okay, ich habe ein Ziel, wie eben zum Beispiel die Reduktion der CO2-Emissionen oder ich habe für meine Organisation, für Energie, muss ich weniger ausgeben, weil es teurer geworden ist. Und dann komme ich auf den Trichter zu sagen, ha, da könnte man doch noch was machen. Und durch diese Verzichtsdebatte kommst du halt da an diesen Punkt nicht hin. Und deswegen ist es so wichtig zu sagen, hier, was kann man denn jetzt daraus noch aktiv tun?
Ja, klar. Also ich meine auch gerade diese ganzen Sachen, ja, so Wärmepumpe oder sowas, ja, das sind ja auch technische Spielereien. Bin ich vielleicht ein bisschen besonderer Typ, der sehr stark auf technische Spielereien anspringt, ja, aber vom Prinzip her ist das ja schon etwas, was eben, wie gesagt, was man auch positiv verkaufen kann. Ja. Also weiß ich, der eine kauft sich ein Auto, der nächste sagt, nee, meine Wärmepumpe finde ich mal viel schicker. Ja. Warum eigentlich nicht? Also das kann man ja auch entsprechend positionieren.
Das wäre auch noch natürlich auch in sozialer Sichtbarkeit ganz wichtig. Eigentlich bräuchten wir mehr, und das wäre auch noch eine Geschäftsidee, Klimaschutzsymbole, die man auch zeigen kann. Ne? Wir kennen ja aus der vergangenen...
So die Klima-Rolex und so.
Ja, das ist kein Witz. Also wir haben ja früher immer klassische Statussymbole, ne? Das Auto und die Lage des Hauses und ich weiß nicht was. Vieles abgelöst worden. Ja,
das sind die ganzen Elektroautos geworden.
Durch technische Sachen, genau. Und dann fährt man eben mit bestimmten Automarken, dann mit anderen Automarken dann vor. Ja, und warum nicht auch dieser Wunsch nach Abgrenzung und außergewöhnlich sein? Warum nicht Luxusmarken, die genau daraus auch mal was machen und sagen, Mensch, es ist schick, damit unterwegs zu sein und das zu zeigen. Und ich glaube, dass da noch eine ganze Menge drin ist, weil so aus psychologischer Sicht eine persönliche Anerkennung und sich erheben, da fühlen sich viele Leute sehr gut damit.
Ja, das ist klar. Ich meine, das ist natürlich auch ein Fehler, den die Unternehmen im Augenblick machen. Ja, die sind ja sehr passiv, indem sie sagen, ja, wir haben so Produkte, so wie sie immer waren, aber hinten dran, der ganze Rattenschwanz, der sieht dann irgendwie nach ganz sauberem Klima und sowas aus. Das zeigt das ja nicht stark genug nach außen. Ne? Also das glaube ich auch, dass sich da einiges machen lässt, ja? Insbesondere um eben dieses positive, spielerische zu aktivieren. Na schön, ja. Ich weiß gar nicht, wie lange wir jetzt gesprochen haben. Hast du noch irgendwas, was du unbedingt loswerden wolltest?
Ja, dass die Beschäftigung mit solchen Themen auch wirklich Spaß und Freude macht und dass darüber sich auch zu unterhalten, wir haben vorhin über die Kritik gesprochen, die ich erwische. Nein, ich finde das super wichtig, setze mich mit jedem auseinander, nicht immer besonders gerne, aber das bringt diese Gesellschaft weiter. Ja, also wenn sich jeder nur für sich alleine ärgert, bringt das überhaupt nichts, sondern gehen Sie raus, sprechen Sie mit Menschen und tauschen Sie sich aus, suchen Sie die beste Lösung und dann kommen wir tatsächlich alle weiter und es macht auch noch eine Menge Spaß.
Ja, schönes Abschlusswort. Dann können wir jetzt eigentlich ja nur noch auf die Kommentare warten, die uns so erwarten. Ich hoffe, es werden positiv. Ja, Sie wissen ja, hoffentlich wertschätzende Kommentare. Wenn Sie ein Like abgeben wollen, dann gerne. Dislikes werden bestimmt genug kriegen, oder? Was meinst du?
Ich glaube, wir beide haben schon ganz guten Fanclub für unsere Unterstützung. Und ich freue mich auch über jede Weiterentwicklung und Ideen.
Genau, aber wie gesagt, ich bin gespannt, was in den Kommentaren am Ende drin steht. Ansonsten, wenn Sie das regelmäßig sehen wollen, dann gerne abonnieren, falls Sie schon geschehen. Und wir sehen uns wieder in der nächsten Woche. Bis dahin.